Die Totenärztin, Wiener Blut von René Anur. Dies ist der Ort, wo der Tod sich freut, dem Leben beizustehen. Erstes Kapitel, der lächelnde Tote. Wien 1908. Fanny hatte nie eine Frau gesehen, die zufriedener aussah. Natürlich, es war nur ein Bild in einer Zeitung, aber dieses Lächeln. In die Mundwinkel gegrabene Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die sich die Schneidersfrau Bertha Brocker, wohnhaft in Margareten im 5. Gemeindebezirk der Stadt Wien, selbst gewährt hatte. Und das Ergebnis lag direkt vor Fanny auf dem Tisch. Berthas Mann, der Schneider. Schon beim Entgleiten war ihnen aufgefallen, dass sie ihn nicht nur ermordet hatte, denn zwischen seinen Beinen fehlte etwas ganz Wesentliches. »Meinst du, sie hat ihn vorher betrunken gemacht?« Fanny beugte sich fasziniert über den Toten und besah sich die lange Schneiderschere, die in seinem Kehlkopf steckte. Franz schnaubte und schob Fanny mit seinen blutigen Kautschukhandschuh vom Sektionstisch weg. Manchmal vergaß sie ihre Position, wenn die Begeisterung überhand nahm. Aber sie hatte so viel in Kauf nehmen müssen, bis zu dieser Anstellung als Prosekturgehilfin an der Gerichtsmedizin, dass es ihr einfach schwerfiel, sich zu zügeln. Franz bedachte das Mordwerkzeug mit einem skeptischen Blick. Betrunken oder nicht, ändert doch nichts an der Sauerei. Der Gerichtsmediziner fuhr fort, den Brustkorb der Leiche mit der Sternumschere zu öffnen. »Glaubst du, wir finden noch etwas?« fragte Fanny. »Nein«, brummte Franz. »Und ich frag mich, warum ich mir das so spät am Abend noch antue.« Außer den beiden offensichtlichen Verletzungen hatte die Beschau nichts Ungewöhnliches ergeben. Die Totenstarre war bereits eingetreten. Die Livores, die Totenflecken, die durch das Versacken des Blutes entstanden, bedeckten den gesamten Rücken der Leiche. Sie ließen sich noch wegdrücken, was bedeutete, dass das Herz vor weniger als 36 Stunden den Dienst eingestellt hatte. Fanny streifte das blau angelaufene Gesicht des Schneiders mit einem Seitenblick. Seine Miene wirkte verkrampft, hervorgequollene Augen mit geplatzten Äderchen. Gewiss hatte Bertha noch kurz gewartet, damit er realisierte, was für ein Körperteil sie ihm abgeschnitten hatte, bevor sie es zu Ende brachte. Gestern hatte Bertha in einer ersten Einvernahme gesagt, dass er sie über Jahre geprügelt und so gut wie jede Woche betrogen hatte. »Wieso ist sie nicht einfach weg?« murmelte Fanny. »Was war das?« fragte Franz. Fanny beobachtete, wie er mit dem Schnitt entlang der Schlüsselbeine begann. Bei jedem Zusammendrücken der Schere wurden Muskeln und Sehnen auseinandergerissen. Von draußen drang vereinzeltes Hufklappern und das ferne Dröhnen eines Automobils an ihr Ohr. »Ich meine nur, wenn sie ihn verlassen hätte, anstatt, jetzt geht sie ins Gefängnis.« »Bei der Schweinerei«, erwiderte Franz leise, »fällt mir das Mitleidhaben reichlich schwer.« In der Körpermitte angekommen, wechselte er die Richtung und folgte dem Verlauf des Brustbeins. Fanny liebte ihre Arbeit. Aber das Geräusch, wenn die Schere knackend Knorpel durchtrennte, verursachte selbst ihr bisweilen ein flaues Gefühl im Magen. Der Schneider war von schlanker Statur gewesen und, abgesehen von den riesigen Blutflecken auf Hemd und Hose, elegant gekleidet. Sein Haar war an den Schläfen etwas ergraut und seinen Schnauzer hatte er sorgsam mit Wichse gezwirbelt. Fanny und Franz hatten die Leiche auf einen der 4 metallenen Sektionstische in den Saal gehievt, den sie gerade zuvor erst sauber gewischt hatte. Freitagabend war Franz, eigentlich Dr. Franz Wilder, meist der einzige Gerichtsmediziner, der am Institut noch seinen Dienst versah. Und Fanny war die einzige, die ihm noch assistieren konnte. Gerd, der andere Prosekturgehilfe, war gelernter Fleischer und musste abends immer in die Schlachthalle in St. Marx aushelfen. »Sesam, öffne dich«, murmelte Franz. Er durchtrennte das letzte Stück des Brustbeins mit einem gezielten Schnitt. Der Rippenbogen sprang förmlich auf und gab den Blick auf das Herz und die Lungen frei. Fanny hatte zu gerne einmal selbst versucht, einen Herzschnitt durchzuführen, Aber erstens hatte Professor Coderna es ihr verboten und zweitens gefiel es Franz nicht, wenn man ihm, wie er es nannte, die Leich am Krabbste. Darauf reagierte er nämlich sehr empfindlich, als wäre man ungefragt in sein Schlafzimmer hereingeplatzt. Er schnitt weiter durch die Bauchmuskeln Richtung Nabel und Schambein. Sie waren gerade dabei gewesen, das Institut abzuschließen und Feierabend zu machen, als die Polizei in einem dieser neuartigen Automobile vorgefahren war und ihnen die Leiche praktisch vor die Tür gelegt hatte. Die Ehefrau Bertha wäre zwar geständig, hatten die Beamten gesagt, aber man erwarte sich trotzdem einen vollständigen Bericht. Das volle Ausmaß ihrer Schandtaten würde das Strafmaß mitbestimmen. Für eine einfache Schneidersfrau hatte Bertha die Polizei offenbar ziemlich lange an der Nase herumgeführt. Es hieß, sie wäre in einen alten Tunnel unter der Schneiderei geflüchtet, wo man sie erst nach Stunden gefasst hätte. Unter den Wiener Palästen und Tanzsälen verbirgt sich eine geheime Welt finsterer Tunnel, manche davon so alt wie die Stadt selbst, hatte Fannys Vater ihr früher vor dem Einschlafen erzählt. Damals hatte sie sich so das vorgestellt, dass dort unten Zwerge hausten und nach Edelsteinen schürften. Dabei hätte ich heute Abend noch bei meiner Großmutter vorbeischauen sollen, seufzte Franz und riss Fanny aus ihren Gedanken. Wie geht es ihr denn? Fragte Fanny vorsichtig. Franz sprach selten von seiner Familie. Nur, dass er sich um seine Großmutter kümmerte und ihr schweres Rheuma behandelte, hatte er ihr gegenüber erwähnt. Besser wird's halt nicht, aber zumindest grantelt sie nicht mehr die ganze Zeit herum. Und wie das? Sie bekommt jetzt ein Morphin-Tonikum gegen die Schmerzen. Macht sie zufrieden, ein Schlückchen und, Franz setzt ein übertriebenes Lächeln auf, glücklich. Immerhin, leider fiel ihr nichts Aufmunteres ein und sie wandte sich wieder der Leiche des Schneiders zu. Was für eine Verschwendung, meinte Franny. Er war so gesund. Kannst du dich trotzdem ein bisserl beeilen, brummte Franz ungeduldig. Der ist schon tot, dem ist deine geschätzte Aufmerksamkeit schon ziemlich wurscht, aber ich würd's schätzen, wenn du endlich anfangen könntest. Gehorsam schnappte sich Fanny ihr Klemmbrett und den Bleistift. Lage der Organe in Becken, Bauch und Brusthöhle ohne Befund, diktierte er, während sie das Formular ausfüllte. Nach und nach entnahm Franz die Organe und legte sie in die Metallschale, die Fanny ihm hastig bereitstellte. Nieren, die Nebennieren und andere Beckenorgane ohne Befund. Fanny seufzte. Franz hielt sich selten an die vorgegebene Reihenfolge, auch wenn er am Ende immer alle Organe begutachtete. Eigentlich hätte er mit Herz und Lunge mitsamt Luft und Speiseröhre und Kehlkopf beginnen müssen. »Ich verstehe es nicht«, meinte Franz trocken. »Colon, Cizum, Ilium, Genunum, Duodenum, Milz, Pankreas, Leber und, Moment, ah ja, die Gallenblase. Alles ohne Befund.« »Was denn?« Fanny legte die Leber behutsam in eine der Schalen, während ein bisschen grüne Gallenflüssigkeit auf ihren Handschuh zurückblieb. 1,4 Kilo. Fanny notierte das Gewicht neben dem Organbefund. »Hat ein Mädel wie du eigentlich nichts Besseres zu tun, als mir dabei zuzusehen, wie ich im Leib von diesem Fraß von einem Kerl herumwühle?« Fanny sah auf und spürte, wie ihr die Lesebrille tiefer auf die Nase rutschte. Sie hasste es, wenn das passierte. Mit den blutigen, schleimbedeckten Handschuhe wollte sie sie nur ungern zurechtrücken. Sie drückte sie mit dem Ellenbogen, so gut es ging, nach oben. Die Brille war zwar lästig, aber sie hatte Fanny schon unzählige Male davor bewahrt, Eiter und Blut oder sonstige Sekrete ins Auge gespritzt zu bekommen. »Mir gefällt's«, kommentierte Franz und löste Magen und Milz aus dem Bauch. »Ich meine ja nur, ein zartes Fräulein wie du passt doch eher in eine Seitenmalklasse.« Fanny biss sich auf die Lippen. »Danke, du warst so ziemlich der Einzige, der noch gefehlt hatte. Alle anderen haben mir schon gesagt, dass ich nicht hierher gehöre.« Franz rollte mit den Augen. »Schau her.« Er öffnete die Wand des prall gefüllten Magens. Ein Schwall säuerlich riechender Flüssigkeit schwappte über den Sektionstisch und tropfte zu Boden. »Das beantwortet deine Frage von vorhin.« Ja, sie hat ihn betrunken gemacht. Oder wahrscheinlich er. Er sich selbst. Stockbesoffen. War er auf jeden Fall. Franz schüttelte den Kopf. Was soll ich beim Mageninhalt eintragen? Franz zog prüfend die Luft ein. Rotwein und Nussschnaps, würde ich meinen. Und auch noch auf nüchternen Magen. Macht es wirklich Spaß, so betrunken zu sein? Ich meine, wieso tut man's sonst? Du solltest wirklich mehr Zeit mit Menschen als mit Leichen verbringen. So wie du? Touché, erwiderte Franz, während er den Luft- und Speiseröhr mit dem Skalpell vom übrigen Gewebe löste. Aber mir soll sich kein Fräulein ein Beispiel nehmen. Er führte einen Längsschnitt entlang der Luftröhre und der beiden Hauptbronchien und holte mit dem Daumen einen Brocken geronnenen Blutes hervor, der Fanny vage an Wackelpudding erinnerte. Franz schenkte ihr einen vielsagenden Blick. Fanny notierte die Beobachtung, ohne eine Frage zu stellen. Wenn Blut an einen Ort nichts verloren hatte, dann in den Atemwegen. Inzwischen öffnete Franz das Herz mit ein paar gezielten Schnitten, sodass die beiden Kammern, Vorhöfe und die Herzklammern zu sehen waren. Fanny konnte gerade noch das Obduktionsformular zur Seite legen, ehe Franz ihr das bluttriefende Herz in die Hand drückte. Für einen Moment hielt sie es, als sei es ein kostbares Juwel, besah sich die Herzklappen und die durchtrennte Aorta. Keine Maschine dieser Welt war so raffiniert wie diese kleine Pumpe und ihre Druckausgleichsfunktion. Wunderschön. Franz musterte sie mit hochgezogenen Augenbrauen. Schreib lieber ohne Befund. Wunderschön macht sich in einem Obduktionsbericht nicht so gut. Er legte die Schere weg, nahm ein scharfes Messer und löste den Kehlkopf und die Zunge aus dem umgebenden Gewebe. Und dann betrachtete er den herabbaumelnden Kehlkopf und die darin steckende Schere. Mit einer gezielten Bewegung zog er die Mordwaffe heraus. Kaum Blut, alles längst geronnen. Fanny trat neugierig näher. Der Schildknorpel ist durchschlagen, wisperte sie. Der Kehlkopf hatte sie immer schon fasziniert. Dieses filigrane Konstrukt aus Knorpeln, Bändern, Muskeln und Nerven, ohne dass man kein Wort sprechen oder einen Atemzug nehmen konnte. Und schau, Franz drückte den Kehldeckel hinunter, damit Fanny in Kehlkopf und Luftröhre hineinsehen konnte. Von dort kommt das Blut in die Bronchien, fragte sie leise. Durch Trennung der Arteria laryngea superior. Franz nickte. Weißt du, was der gesagt hat, als sie ihn abgestochen hat? Fanny sah ihn fragend an. Franz bewegte die starre Zunge des Schneiders auf und ab. Krrrsch, krrrsch, röchelte er. Er grinste, als er Fannys Blick bemerkte. Und ich dachte, du würdest was Kluges sagen, erwiderte sie milde lächelnd. Und du hast recht gehabt, Franz deutete auf ein durchtrenntes, weißliches Band am Rand des Kehlkopfes. Nervus laryngeus recurrens, der einzige Nerv, der den Kehlkopf weitet, ohne den kein Atmen oder Sprechen möglich ist. Aufschreiben. Fanny zog sich einen Handschuh aus, damit sie sich Notizen machen konnte. Franz bedachte sich noch mit einem kurzen Blick und ließ sie aneinander hängenden Organe in die Größe der Metallschalen klatschen. So, fertig. Fanny runzelte die Stirn. Franz, schau. Sie hob den Kehlkopf mit der daran baumelnden Zunge so ruckartig aus der Schassel, dass etwas Blut auf Franz' Schürze spritzte. Ich hab noch was entdeckt. Sie drückte den Kehlkopfdeckel hinunter und deutete auf eine kaum wahrnehmbare Rötung der Schleimhaut im Bereich der Stimmbänder. Eine leichtgradige kataralische Entzündung, oder? Die Polizei wird außer sich sein. Ihr Mordopfer war ein bisschen verkühlt, kommentierte Franz. Aber schreib's auf, von mir. Die Glocke hallte durch das einsame Institutsgebäude in den ersten Stock hinauf. Das gibt's nicht, zischte Franz. Er stand da wie gelähmt, noch immer mit dem bluttropfenden Messer in der Hand. Das Bimmeln wiederholte sich. Franz murmelte etwas, das sich verdächtig nach »solche Gefraß da« anhörte. Dann erwachte er aus seiner Erstarrung. »Du machst hier fertig«, er deutete mit dem Messer auf Fanny, dann auf die ausgeräumte Leiche. Und er wandte sich ab und hastete aus dem Sektionssaal. Fanny seufzte. Natürlich. Sie schob einen der hölzernen Rollwagen an den Sektionstisch heran, bevor sie den Toten auf die Liege wälzte, reponierte sie eine Organe, so gut es eben ging. Wenn er abgeholt würde, würden seine Angehörigen ihn gewiss nicht auf Raten begraben wollen. Sie hätte den Toten gern selbst zugenäht, aber Professor Kudernas Worte klangen ihr noch deutlich im Ohr. Wegräumen, putzen, Berichte ausfüllen. Das machen Prokuraturgehilfinnen bei uns. Unter keinen Umständen pfuschen sie den Ärzten sonst wie ins Handwerk. Verstanden? Wenn sie allein waren, ließ Franz Fanny ohne dies schon mehr tun, als sie eigentlich durfte. Für die anderen war sie ausschließlich Marcel vom Dienst, der die Nähe von Blut und anderen Körperflüssigkeiten nichts auszumachen schien. Fanny stöhnte vor Anstrengung, als sie den Toten auf den Wagen zog. Während sie den Schneider in den Leichenraum schob, hörte sie von unten laute Stimmen. »Der Schein ist doch nur ausgefüllt, weil ihr die Leiche bei uns abladen wollt. Wisst ihr, wie spät es ist?« Irgendjemand, den Fanny nicht widerstehen konnte, antwortete Franz. Da näherten sich Schritte über die Stufen. Zwei Polizeibeamte in dunklen Uniformen und glänzenden Helmen tauchten im Sektionssaal auf. Sie schleppten eine Trage, auf der sich eine reglose Gestalt abzeichnete. Eine scharfe Mixtur aus Urin und Alkoholdunst ließ Fanny die Nase rümpfen. »Hier, nehmt den Vitamit«, zischte Franz. »Verstanden.« »Hat alles seine Ordnung, Herr Doktor, wie es auf dem Schein steht«, brummte der weitere, von vorn stehende der beiden Polizisten, ein riesenhafter Kerl. Er sah sich in aller Ruhe nach einer geeigneten Ablage für die Leiche um. Fanny kannte den Mann, Inspektor Kaltenegger. Franz mochte ihn nicht, weil der Inspektor es sich gern einfach machte und ihnen Leichen zuschanzte, die in der Gerichtsmedizin eigentlich nichts verloren hatten. Leichen, bei denen kein Mordverdacht bestand, deren Beschau, wenn es überhaupt notwendig, jeder beliebige Pathologe durchführen konnte. »Na, dort legen wir ihn wohl eher nicht hin«, erklärte Kaltenegger mit einem Blick auf den blutverschmierten Tisch, den Fanny noch nicht gereinigt hatte. Das Gesicht des zweiten, etwas korpulenteren Polizisten rötete sich vor Anstrengung, als sie den Toten mit einem dumpfen Poltern auf einen der Nachbartische abluden. Kaltenegger klatschte zufrieden in die Hände. Erst jetzt schien er Fanny wahrzunehmen. »Na schauen's, Herr Doktor, Sie haben eh noch eine Schwester da. Die kann dem Patienten das Handerl halten, während Sie ihn zerlegen.« »Prosekturgehilfin«, wisperte Fanny, ohne dass irgendjemand Notiz davon nahm. »Das gibt eine gesalzene Beschwerde an den Herrn Oberst. Darauf können Sie sich verlassen«, knurrte Franz. Kaltenegger zuckte mit den Schultern. »Wenn's mein, Herr Doktor, aber der Herr Oberst hat die Obduktionsanforderung ja selbst unterschrieben.« Er deutete auf das Stück Papier in Franz' Hand. »Todesursache unklar, Fremdverschulden nach eigenem Ermessen abklären.« »Das ist ein toter Sandler, sonst nix«, herrschte Franz ihn an. »Hat sich vermutlich zu Tode gesoffen. Bestimmt ein armer Mensch, aber sicher kein Mordopfer.« »Im Stadtpark konnten wir ihn ja kaum wohl sitzend lassen«, meinte Kaltenegger und streckte sich. »Und das Leichenhaus sperrt erst morgen wieder auf.« Fanny huschte hinter die beiden Streithähnen vorbei und warf einen Blick auf den Toten. Der Alkohol- und Pissegestank war in seiner unmittelbaren Nähe kaum zu ertragen. Der Mann schien im besten Alter gewesen zu sein, doch sein Mantel wirkte zerschlissen und er trug keine Schuhe. Wahrscheinlich hatten ein paar andere Obdachlose sie ihm ausgezogen, bevor die Polizisten seine Leiche entdeckt hatten. Franz hatte recht, das hier sah wirklich nicht nach Fremdverschuldeten aus. Keine klaffende Wunde, keine gebrochenen Gliedmaßen, zumindest nicht soweit man das im angekleideten Zustand erkennen konnte. Fannys Blick saugte sich an den Zehen des Toten fest. Sie runzelte die Stirn. »Heißt das, wir kriegen jetzt jede Leiche, die irgendwo auftaucht?« hörte sie Franz hinter sich schimpfen, aber sie nahm es kaum wahr. Rasch griff sie sich die Hand des Obdachlosen. Dieser Mann war noch nicht lange sehr tot. Der Arm ließ sich noch gut bewegen. Seine Finger fühlten sich durch die Kautschukhandschuhe hindurch klamm an. Fanny schüttelte den Kopf, während sie sich die Hand genauer ansah. Aber wieso? Jedenfalls machen wir den Kerl nicht auf. Der geht morgen schnurstracks ins städtische Leichenhaus. Hauptsache, wir haben keine Scherereien mit dem. Die Polizisten hatten sich ihre Tage genau genommen und standen schon wieder vor die Türe. Herr Doktor, sagte Kaltenegger. Der spöttische Unterton in seiner Stimme war beinahe greifbar. Schwester, er bedachte Fanny mit einem schiefen Grinsen und tat, als würde er seinem Helm lüften. Wir lassen uns selbst raus. Für eine Weile standen Fanny und Franz reglos da, horchten auf die Schritte der Polizisten, die ihr Lachen, das ferne Geräusch der Tür. Franz' ganze Gestalt schien zu beben. Er stieß ein Knurren aus und wischte eine der blutverschmierten Blechschalen vom Sektionstisch. Dann seufzte er, als wenn unsere Arbeit ein Witz wäre, brummte er, bückte sich und hob die Schale auf. Franz! Fanny biss sich nervös auf die Lippe, als er sich ihr zuwandte. Könntest du, ich glaube, ich habe was gefunden. Er rührte sich nicht von der Stelle und stützte sich am Tisch ab. Was? Hatte der tote Sandler auch eine leichte Verkühlung? Ich weiß nicht, aber bring ihn in den Leichenraum. Ich lass ihn morgen abholen. Aber so schau doch. Sie hob einen Arm des Toten. Und die Fingernägel. Ich weiß nicht, was du meinst. Sie sind sauber geschnitten. Fanny nickte zu den nackten Füßen des Todes. Die Zehennägel auch, obwohl er keine Schuhe trägt. Ich glaube vielleicht. Franz stöhnte. Ich weiß, du willst immer irgendwas finden. Aber diese feinen Polizeiinspektoren haben nur uns als Ersatzleichenschauhaus benutzt. Lass den armen Mann tot bleiben. Der hat's eh nicht gut gehabt im Leben. Aber er kann doch niemandem mehr erzählen, was mit ihm geschehen ist. Er hat nur noch uns, um herauszufinden, dass er auf die allernatürlichste Weise krepiert ist. Und der Geruch, der ist grauslich. Na und? Sicher hätte er auch lieber auf einem parfümierten Kissen geschlafen, wenn er gekonnt hätte. Ich schlafe auf keinem. Egal. Ich meine, das stimmt was nicht. Zuerst dachte ich, es riecht nach Alkohol und Urin, aber ich glaube, das ist Pferdeurin, Franz. Franz schnaubte. Vielleicht hat er kein anderes Pläsier gekannt, als sich Tag und Nacht die Nägel zu schneiden und sich in Pferdepisse zu wälzen. So geht's eben zu. Jetzt bring ihn nach hinten. Aber keine Widerrede, Fanny. Franz bedachte sie mit einem scharfen Blick. Du machst hier sauber, ich rufe dir inzwischen den Wagen vom Kutschenstand. Ist schon nach 10. Und wenn ich bin hier der Mediziner und ich hab Nein gesagt. Fanny senkte den Blick. Für einen Moment öffneten sich Franz' Lippen, als wollte er noch etwas sagen. Aber dann wandte er sich ab und marschierte aus dem Sektionssaal. Aber ich bin doch auch Medizinerin, sagte sie, als wäre er noch da, um es zu hören. Sie hatte gedacht, es würde leichter werden, wenn sie erst ihr Studium abgeschlossen hätte. Aber das Gegenteil war der Fall. Auf der Universität war sie als Kursorium durchgegangen, dass man belächelt und nicht ernst genommen hatte. Eine von 3 Frauen, gewiss die Töchter eines reichen Juds, die sich zur Heirat die Zeit vertreibt. Jetzt, wo sie wirklich arbeiten wollte, lagen die Dinge ganz anders. Die Gerichtsmedizin war ein junges, wissenschaftliches Gebiet, auf dem man händeringend nach Ärzten suchte, da diese in fast jedem anderen Bereich mehr Geld verdienen konnten. Dennoch war eine Anstellung als Prosekturgehilfin das Beste gewesen, was man ihr angeboten hatte. Im Einstellungsgespräch mit Professor Kuderna hatte sie sich eine Litanei darüber anhören müssen, wozu eine Frau nicht in der Lage war. Er hatte sie unter so dichten Augenbrauen angefunkelt, dass ein paar Sperlinge darin hätten nisten können. Seine Lippen waren in dem krausen Rauschebart kaum auszumachen gewesen, was es Fanny schwer gemacht hatte, seine Wutausbrüche vorauszuahnen. Bei ihrer Vorstellung hatte er sich jedoch beherrscht. Vielleicht war es Fannys Glück gewesen, dass Kudernas Frau Leontine den Professor gerade im Institut besucht hatte. Eine Dame der Wiener Gesellschaft, die geradezu verzückt gewesen war, dass eine Frau, noch dazu eine studierte Medizinerin, bei ihrem Mann um eine Stelle ansuchte. Wäre Madame Kuderna nicht gewesen, hätte der Professor Fanny vielleicht gar nicht eingestellt. Seine Sicht der Dinge hatte er dennoch nicht für sich behalten. Die Grausamkeiten, denen man hier begegnet, kann der weibliche Verstand nicht erfassen, ohne an rationellem Urteilsvermögen einzubüßen. So dieses überhaupt vorhanden ist, hatte er verkündet. Auch besitzt eine Frau, deren Naturell im Näheren und Fürsorglichen begründet ist, weder die Fähigkeit noch den Willen zu einer strukturierten Arbeitsweise. Wenn Sie also unbedingt wollen, dann können Sie eine Weile die Gerichtsmedizinerin zur Hand gehen. Wahrscheinlich werden Sie ohnehin bald heiraten. Und dann erledigt sich das Thema von selbst. Strukturierte Arbeitsweise, Fanny schnaubte. Franz war noch der strukturierteste Gerichtsmediziner am Institut. Und selbst er hielt sich nie an irgendein Protokoll. Während Franz sich wusch und umzog, schob Fanny den Toten in den Leichenraum. Im schummrigen Licht betrachtete sie die Miene des Mannes und neigte unwillkürlich den Kopf. Obwohl er ein Obdachloser war, wirkten seine Gesichtszüge so würdevoll, als wäre er ein schlafender König. »Ich bin sicher, du hättest viel zu erzählen.« Aus einem Impuls heraus streckte sie die Hand aus und strich dem Toten über die Stirn. »Es tut mir leid.« Franz wartete vor dem Institutgebäude auf sie. Er trug einen Mantel mit hohem Kragen und eine etwas altmodische Melone, die seinen braunen Haarschopf verbarg. Kaum war Fanny bei ihm angekommen, verabschiedete er sich mit einem Kopfnicken und stapfte ohne ein weiteres Wort in die kalte Märznacht hinaus. Fanny ging mit gesenktem Blick zu der Kutsche hinüber, die Franz für sie gerufen hatte. »Wohin, Gnädefräulein?« fragte der Kutscher mit heiserer Stimme. Er stieg vom Kutschbock und öffnete ihr die Tür. Fanny seufzte und schlang ihren Mantel um sich. Sie konnte nach Hause fahren. »Vielleicht ist Papa noch wach«, dachte sie, »und ich kann mit ihm eine warme Suppe löffeln und ihm von meinem Tag erzählen.« Morgen war Samstag und sie würde nicht am Institut sein, wenn sie den Obdachlosen abholten. Im Leichenhaus würde er nur kurz bleiben. Wenn sich niemand meldete, kam er in ein Abendgrab. Und so ging es eben zu. Eine weitere Geschichte, die nie erzählt werden würde. Oder? Ein gefährlicher Gedanke, und es war verboten. Aber sie hatte mittlerweile schon so bei den einigen Obduktionen zugesehen, vielleicht könnte sie. Nein, es gab viel zu viel, das sie nicht wusste. Und sie war nur eine Prosekturgehilfin. Ein besseres Dienstmittel für die Herren Doktoren. Wenn jemand dahinter käme. Der Kutscher räusperte sich. Wird Ihnen nicht langsam kalt, Fräulein? Tut mir leid, Fanny setzte den Fuß auf die erste Stufe der ausgeklappten Kutschertreppe. Mich wundert ja nicht, dass Sie so verschreckt sind, brummte der Kutscher. Hab gehört, da drin schneiden's Leichen auf. Wirklich kein Ort für so ein zartes Fräulein wie Sie. Fanny hielt inne und nach einem Moment des Zögerns trat sie zurück auf die Straße. Wenn ich es recht bedenke, ich glaube, ich habe noch etwas vergessen.